im Vortrag so angehört, abgucken. Also auch sowohl kommerzielle Organisationen als Firmen, als auch Behörden Datensätze willkürlich verkaufen können und handeln können. Grundsätzlich muss ich doch zustimmen, wenn jemand Daten von mir sammelt. Muss ich dann nicht auch zustimmen, wenn jemand diese Daten verwertet? Auf welcher Basis, auf welcher gesetzlichen Basis darf jemand Datensätze von mir verkaufen und handeln? Das finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Zum Beispiel, ich habe da von einer Bekanntschaft von einem irgendjemand, ja, Versicherung, Gesundheitskarte, solche Dinge, ja. Also wenn die Krankenkasse zum Beispiel auch mit Datensätzen handeln würde oder nicht sorgfältig damit umgeht, geht das in die Bewerbungsdatenbank, solche Dinge. Also Facebook ist Pille-Palle, das kann, wird ja in der Zwischenzeit auch benutzt von intelligenten Menschen, um dem Arbeitgeber ein Bild zu geben. Ja. Aber diese Geschichte mit dem Handeln von Datensätzen, eine Krankenversicherung, eine private Krankenversicherung recherchiert. Ich sage denen was nicht. Woanders habe ich es aber aufgeschrieben oder zu angegeben. Solche Dinge. Wie weit sind Organisationen, die offiziell nichts miteinander zu tun haben, Zugriff auf die Datensätze von anderen Organisationen? Auf welcher Basis darf eigentlich gehandelt, verteilt, verkauft werden? Wo ist das die gesetzliche Grundlage?
Das ist eine komplizierte Frage. Also ich will versuchen, mich kurz zu fassen. Sind Sie Juristin?
Nein.
Gut. Nein, sonst, es gibt ein berühmtes Stichwort, das die Juristen besonders, berühmte Stichworte besonders. Und zum Beispiel die allgemeinen Geschäftsbedingungen. So, das sind Klauseln bei Unternehmen. So, jetzt stellen wir uns mal das vor. Lassen wir mal die Behörden beiseite, auf die komme ich gleich dann nachher. Sie sind, gehen ins Kaufhaus, nicht? Sie werden freundlich angeguckt und gefragt, haben Sie eine Karte? Und Sie sagen nein und dann sagt man Ihnen so und so weiter und Sie sagen, ach, wie wunderbar. Und Sie haben sie. Jetzt, für den Umgang mit dieser Karte und den Daten gibt es eine lange Liste von Voraussetzungen, die vom Unternehmen festgelegt worden sind. Und da steht's. Und das ist die Verwertungsmöglichkeit. Meistens, es gibt noch andere Möglichkeiten in den Geschäftsbedingungen, die damit verbunden sind. Das heißt, dass die Unternehmen selbst, und jetzt kommt das Wort mit dem Datenkapital, dieses Datenkapital jetzt anfangen zu verwerten. Jetzt gibt es Stadien. Wenn dieses Unternehmen Teil eines großen Konzerns ist, da sozusagen beginnt man die Daten intern zu verwerten, weil man zum Beispiel ganz bestimmte Ziele hat. Wenn dieses Unternehmen global ist, da werden die globalisierten Daten zusammengeführt, weil man Strategien damit entwickelt im Unternehmen. Das ist immer noch am Rande. Aber dann beginnt man auch zu verkaufen. Kommerzialisiert man die Daten auf dieser Grundlage. Jetzt, bei den Behörden, ist nicht ganz so einfach, weil bei den Behörden ganz bestimmte Aufgaben sind. Und nur für diese, man kann sie präventiv zum Beispiel sammeln, aber man kann nicht beliebig mit ihnen umgehen. Und deswegen ist es, da würde ich unterscheiden, sondern da würde ich sagen, welche Behörde, zum Beispiel dort im Sozialbereich, wo es bestimmte Geheimnisse gibt, die gesetzlich geregelt sind. Welche Behörde hat was zu welchem Zeitpunkt gesammelt und an wen? Und dann sehen, gibt es eine Legitimationsgrundlage. Und es gibt auch im öffentlichen Bereich, aber das sind meistens gesetzliche Legitimationsgrundlagen, die sehr weit gefasst sind. Und dann erst recht, wenn es um die Sicherheitsbehörden geht, die etwas wissen wollen. Das heißt, Fenster, aus denen man springen kann, gibt es fast immer. Und unten ist der Boden schon vorbereitet, dass man nicht schlechthin fällt. Und es ist dann aber auch gleichzeitig so, dass, also ich sage das jetzt, aber das ist eine subjektive Sache. Ich würde sowas nie machen. Also ich lächle immer freundlich und sage nein. Wenn man das sich nicht angeguckt hat und nicht einen ganz bestimmten Grund hat, das machen zu
wollen. Wie sieht das mit diesen Krankenkassen aus? Ich bin bei einer Krankenkasse, ich kenne es wirklich in der Bekanntschaft einen echten Fall.
Da gibt es auch Regeln.
Es gibt gehen, weil weil die ja womöglich Zugriff haben auf die Gesundheitsdaten meiner jetzigen Krankenkasse und da habe ich...
Na, das, keine Ahnung, da muss man sehr genau nachsehen, um welche Daten es sich handelt, um welche Kasse und dann welche Grundlagen sie hat. Es tut mir sehr leid, aber das ist, so genau muss man sein. Nicht? Es gibt, verstehen Sie, ich könnte jetzt sagen, bei Krankenkassen gibt es generell erstmal eine Barriere. Stimmt. Aber jetzt müsste ich wissen, welche Krankenkasse, bei welchem Zusammenhang und so weiter, denn da gibt es manchmal durchaus Ansatzpunkte. Also ich würde nicht den Kopf schütteln. Aus Erfahrung.
Also nicht den Kopf schütteln, das heißt,
nein, ich habe dem Herrn gesagt, der vor mir sitzt, der mich immer so vergnügt anzeigt.
Unter den Krankenkassen auch ausgetauscht.
Ja, das gibt es durchaus.
Bei
epidemischen Krankheiten.
Ist das denn erlaubt?
Ja, das kann erlaubt sein, wenn sie untereinander sozusagen entweder eine gesetzliche Grundlage dafür gibt oder bei privaten Krankenkassen, wenn sie eine Vereinbarung getroffen haben. Aber sie unterschreiben das auch. Wenn sie bei der privaten Krankenkasse sind, dann werden sie doch versichert. Wenn sie versichert werden, unterschreiben sie einen Vertrag. Wenn sie den Vertrag unterschreiben, da steht es drin.
Da steht drin, dass sie sich...
In den Unterlagen zusammen, wenn... Ne?
Sie, ich sammle jetzt mal immer drei Voten auf einmal. Sie und die
Darf
Dame.
Darf ich mal schnell was anmerken? Wir hatten ja an Herrn Simitis gefragt, ob er mitschneiden würden. Jetzt bei der Diskussion muss ich natürlich unserem Thema gerecht werden und auch das Publikum fragen, ob der Mitschnitt erlaubt ist, wer widerspricht.
Oh, vielleicht sollte ich jetzt sagen, jeder, der sich meldet, sollte Namen, Adresse, beschäftigen.
Nein, ich sollte nur sagen, ich möchte nicht meine... Äußerung hier mit
Sie meinen, weil seine Stimme schon so bekannt sei.
Was ist denn der Zweck davon?
Ja, ich weiß es nicht. Wir wollten gerne Informationen sammeln, aber wir wollten natürlich berücksichtigen, dass manche das ihre Äußerungen vielleicht privater Natur hier nicht
warum? Was ist der Zweck der Aufnahme?
Online stellen.
Die wertvollen Beiträge. Wir wollen ja nicht nur hier für unsere kleine Gruppe das verwenden, sondern möchten gerne auch, wir haben ja auch Zeitschrift, Sie können da draußen gucken, Informationen sammeln, die wir dann auch an das Publikum weitergeben können. Ja? Das ist ja, glaube ich, legitim.
Dann
sammeln wir mal die.
Ja, drei Wochen. Ja. Drei Wochen und dann Antwort.
Als Rolf Heinemann mit meiner Privatadresse in Kelkheim, Wilhelmstraße 17, wo ich auf 1993 wieder hingezogen war, habe ich mich 1994 auf einer NPD-Liste für Antifa gefunden und war im Jahr vorher auch Vorsitzender gewesen der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und das BKA in Mettmann bei Köln hatte mich also auch dann zu diesem Zeitpunkt davor angeschrieben und wusste schon meine neueste Adresse und so weiter, nachdem die vorher immer mal gewechselt war. Und insofern frage ich mich, gibt es da auch eine Vernetzung für die NPD-Organe zum BKA und Verfassungsschutz, dass sie alles so genau wissen, denn ich war völlig überrascht, denn andere Staaten standen mit Büroadresse, das hätte bei mir ja auch sein können, aber die hatten schon absolut private Adressen mit Telefon- und Faxnummer.
Nein, so kann man das nicht sagen, aber was ich getan hätte und tun würde, ich würde sofort nach Wiesbaden gehen und sagen, schauen Sie mal nach.
Ja gut, inzwischen ist das Tool-Netz ja gelöscht, aber damals war es drin. Ich habe es nur mit dem DGB rausgekriegt überhaupt.
Ja, das ist ja gut.
Sie?
Ja, Herr Professor Simitis, also ich komme mal Ihre Frage vorweg. Ich bin also Jurist, Rechtsanwalt und war Student, als ich Assistent bei Müller Freienfeld. So, also deswegen so viel zur privaten Information. Mein Name ist Knut Pesch, ich bin Anwalt in Frankfurt. So, ich schüttel manchmal den Kopf, zum Beispiel gerade auch was die Auskunft betrifft in Bezug auf diese allgemeinen Geschäftsbedingungen. Natürlich, es gibt natürlich auch Regeln für allgemeine Geschäftsbedingungen. Da könnte auch vielleicht nachgebessert werden, dass solche in Geschäftsbedingungen untergebrachten Zustimmungserklärungen, Verfügung meiner Daten, es gibt ja Rechtsprechung zu neuen AGB-Gesetz und so weiter. Also das sind Dinge, die vielleicht nachgebessert werden können, Gesetz. Aber ich habe ein größeres Problem mit der ganzen Sache, nämlich die Zerfasung des sogenannten Datenschutzes ist nach meiner Einschätzung inzwischen eine derartige Zerfasung, dass wir von Datenschutz praktisch nicht mehr sprechen.
Vollkommen richtig.
Und das ist eigentlich auch nicht verwunderlich, wenn man die Entwicklung gesehen hat, wie die Informationstechnologie fortgeschritten ist. Alles, was gesammelt werden kann, was kann ausgetauscht werden. Und das bedeutet, wir müssen möglicherweise einen anderen Ansatz haben, wenn man noch jemals von Datenschutz sprechen will. Und dieser andere Ansatz ist der, den ich immer versucht habe, auch aus Ihrer Rede herauszukriegen. Aber das stärkste Wort, was ich bekommen habe, war, ob man sie verarbeiten kann oder ob man sie löschen muss. Ich denke, beide Möglichkeiten sind nicht zielführend. Es muss etwas anderes geben. Wir brauchen eine andere Kultur, und jetzt meine Frage, eine andere Kultur, die möglicherweise auch etwas zusammenhängt mit dem Menschenbild, was wir haben innerhalb einer Gesellschaft. Ich gehe nicht davon aus, nur eine Zwischenbemerkung noch, auch geschüttelt habe ich den Kopf bei der Ewigkeitsvorstellung. Ich halte diese Vorstellung eines Juristen für verfassungswidrig, weil wir haben in Artikel 20 Absatz 3 das Spannungsverhältnis zwischen Recht und Gesetz. Und ich denke nicht, dass das ein Händchenjohlen ist, sondern dass man das auszufüllen hat. Und da erwarte ich manchmal auch noch was vom Bundesverfassungsgericht. Aber in diesem Spannungsverhältnis jedenfalls auf der Seite des Rechts könnte folgende Forderung kommen, und deswegen eine Frage. Wir brauchen Verwertungsverbote.
Bitte?
Verwertungsverbote. Ich darf mal das versuchen klarzumachen. Wenn ein Beschuldigter von der Polizei, der eindringlich befragt wird, und es gibt den Fall, dass er ermüdet ist und dass er vielleicht gefoltert oder sonst etwas ist, dann gibt es nach der Strafprozessordnung ein Verwertungsverbot. Ja. Daten waren das auch. Die Polizei sammelte Daten. Wir haben ein Verwertungsverbot, und wenn der, sagen wir mal, einen Mord gestanden hätte, dann würde das dem Staatsanwalt als Partei wenig nützen, weil unter diesen Umständen, wenn das sozusagen dargestellt ist, ist es ein Verwertungsverbot. Oder könnte der Mörder sein, aber im Übrigen fehlen möglicherweise die Beweismittel, wird er eben freigesprochen. Ja, so. Das bedeutet, nur mal um es darzustellen, was die Funktion eines solchen Verwertungsverbotes sein könnte, und da hapert es meines Erachtens in einer Weise, dass in diese Richtung überhaupt noch nicht nachgedacht worden ist. Oder gibt es das, jetzt meine Frage, ist da nachgedacht worden? Und da wäre sehr hilfreich, dass Sie gesagt haben, der Zweck, wir definieren Zwecke. Und die zweckwidrige, bereits die zweckwidrige Verwendung, also jetzt, wenn wir das Zensusgesetz haben, inwieweit diese ganzen Daten zusammengeführt werden, für einen Zweck der Statistik, wobei man sich fragt, was soll diese Nummer, die mich sozusagen weiterhin identifiziert, und so weiter und so weiter. All diese Dinge liegen meines Erachtens im Argen. Und jetzt noch eine kleine Zwischenfrage. Welches war damals die Partei?
Mit welches?
Damals sagten Sie, von einer Partei sprachen Sie, die
die Sozialdemokratische Partei.
Weil diese, heute würde ich mal meinen, sind die Piraten.
Wir sammeln noch nicht direkt Antworten.
Nee, auf das möchte ich mal direkt antworten. Okay. Ich möchte, dass du mal, das haben wir. Also ich will, es sind drei Punkte, die ich auch immer wieder, also gerade wieder gelten. Erstens, es muss feststehen und allgemein akzeptiert sein, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten stets die Ausnahme ist. Das heißt konkret, ehe Sie anfangen zu verarbeiten als Unternehmen oder Behörde, müssen Sie nachweisen, dass es keinen anderen Weg gibt. Ja, aber das ist also das Erste. Zweitens, es muss sozusagen sehr klar sein, dass die Daten nur für einen bestimmten Zweck sozusagen, man kann jetzt drehen die langsam und sagen, auf Vorrat für diesen Zweck, sagen die langsam jetzt. Und das heißt, dass, wie Sie es gesagt haben, dass konkret die Daten nur dafür verwertet werden dürfen.
Und drittens, wie? Auch vor Gericht?
Ja, auch vor Gericht, überall. Und das Dritte ist, ich sage es mal etwas allgemeiner. Eine demokratische Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die bewusst, ich sage das, bewusst Nichtwissen in Kauf nimmt. Und das müssen wir akzeptieren. Das heißt, in dem Moment, wo ich es umdrehe, in dem Moment überschreite ich auch die Demokratiefähigkeit der Gesellschaft. Und das hat das Bundesverfassungsgericht gemeint, damals, als es das gesagt hat. Und das sind meine drei Punkte. Aber ich sage Ihnen, ich habe gerade wieder meine korrigierten Seiten hinter mir für die Neuauflage des Kommentars. Da steht es auch drin, was Sie gesagt haben.
Jetzt sind Sie dran, die Dame da hinten und dann Sie, ja.
Wie ist es möglich, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Briefe bekommen hat, wo ja dann die vollständige Adresse logischerweise draufsteht, herauszubekommen, wenn man diese Firma, die diesen Brief verschickt hat, nicht kennt? Ist es möglich herauszubekommen, wo die Daten hergekauft haben, wenn man diese Firma überhaupt nicht kennt?
Ja, also Sie kennen die Firma gar nicht.
Nein, also ich habe den. Also wenn man mit so einer Firma überhaupt keine Geschäftsbeziehung hat.
Nein, nicht Geschäftsbeziehung, sondern haben Sie eine Adresse der Firma?
Da steht eine Adresse drauf und wenn ich die anschreibe, werde ich wahrscheinlich nicht rauskommen.
Nein, Sie haben einen Anspruch darauf. Sie haben Sie haben einen Anspruch darauf und sagen, ich möchte mal bis dahin wissen, woher haben Sie meine Daten? Wenn Sie nicht antworten, gehen Sie zum Datenschutzbeauftragten. Erinnern Sie ihn daran, dass er für Sie da ist. Und sagen Sie einen schönen Gruß von mir.
Ja, also meine Sichtweise ist ja die, wir diskutieren ja diese Datenschutzfrage nicht in einem abstrakten Raum, sondern in einer Gesellschaft, in einem Deutschland, wo wir es zu tun haben mit einer Parteienoligarchie, Klammer auf, von Arnim, die auch noch mit der Wirtschaft, die mit Profitmaximierung arbeitet, im Bett liegt. So. Und da und drunter müssen wir jetzt den Datenschutz diskutieren.
Ins Bett.
Fakt ist sozusagen, die Gewaltenteilung funktioniert nicht mehr zwischen Exekutive, Legislative und das kommt noch hinzu. Und was haben wir noch? Judikative, Exekutive und Legislative. Es gibt also Übergriffe von der Exekutive, von der Legislative auf die Exekutive. Siehe zum Beispiel, lieber Spiros Smitis, von und die anderen auch hier von der Exekutive auf die von der Legislative nichts verwechseln auf die Exekutive gibt es eine Habilitation von Albert Janssen zum Beispiel. Zu der Frage, dass die Gewaltenteilung im Strafrechtsbereich nicht mehr funktioniert, gibt es die Dissertation im letzten Jahr bei Peter Alexis Albrecht, geschrieben von Mark Vornauf und von dem Ex-Richter Hochschild, der eine eigene Website hat, www.gewaltenteilung.de, der spricht aus Erfahrung, der ist jetzt pensionierter Richter, Verwaltungsrichter, und davon ausgehend behaupte ich, wir müssen jetzt mal zu einer Verfassungsversammlung aufrufen, gemäß Artikel 146 Grundgesetz, wie manche wissen, mein fast schon Lebensthema, und da müssen wir auch den Datenschutz sozusagen in einer erneuerten Verfassung durchaus auch mit inspiriert von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und den schönen Kommentaren von Spiros Smitis, müssen wir das mal neu justieren und dort auch reinschreiben. Es gibt ja noch weitere Anlässe, den Atomausstieg sollten wir auch mit reinschreiben, wie in die Verfassung und nicht nur den Parteienstreit überlassen, wie in Österreich auch geschehen. Aber die haben das Atomkraftwerk gar nicht ans Netz genommen. Und es gibt weitere Aufgaben, um das abzurunden jetzt, mit zwei Sätzen, nämlich das Grundeinkommen in die Verfassung, das ja auch diskutiert wird, und die Arbeitszeitverkürzung, dass die Menschen freier sind, auch für andere Dinge und nicht nur Rädchen im Getriebe der Wirtschaft und der Parteienoligarchie sind. Frage an Spiros, wäre das nicht etwas, wo wir uns verbünden können und auch an Hans See und alle anderen, die hier sind, endlich mal das, was seit 1990 uns als souverän zusteht, Volksentscheidung über die Verfassung nach der Wiedervereinigung, dass wir diesen Konvent jetzt endlich mal einberufen, hier auch Geldsystem, Finanzkrise, und danach Volksentscheid machen und auch festlegen, übrigens die Grundregeln des Wahlrechts, das kann doch nicht den Parteien überlassen werden, die können doch nicht selber nur darüber bestimmen, wie sie gerne gewählt werden würden. So, das soll erstmal, ich danke euch für die Aufmerksamkeit.
Ja. Okay. Moment, warum? Okay, Sie noch.
Es ist ja nicht nur viel Geld zu verdienen mit den Daten, mit denen gehandelt wird, sondern auch mit der Technologie, um Daten zu erfassen oder weiterzuentwickeln. Schönes Beispiel. Am Flughafen Rhein-Main war längere Zeit der Prototyp von der biometrischen Datenerfassung installiert, also Augeniriserkennung und Gesichtsfelderkennung. Oder es gibt ein Unternehmen, das an der Herstellung der Software für die neuen Personalausweise und Reisepässe mit biometrischen Daten beteiligt ist und Vorstand bzw. Aufsichtsratsmitglied bei diesen beiden Unternehmen war der ehemalige Bundesinnenminister Otto Schily. Das ist sicher kein Zufall. Darüber sollten wir vielleicht nochmal reden.
Über
Schily? Ja, der. Ich kann Ihnen das mal zuschicken.
Bauen Sie nicht.
Ja, und...
Gehen Ihnen zu lang.
Aha, ja. Und ein anderer Punkt ist, dass auch zentral öffentlich gespeicherte Daten leider nicht, es ist zu befürchten, dass diese nicht sicher sind. Stellen wir uns mal vor, ein großes Projekt, die elektronische Gesundheitskarte mit einer Zentralspeicherung sämtlicher Gesundheits- und Krankendaten wird von einem Programmierer geknackt und diese Daten werden erpresserisch zum Kauf angeboten an Versicherungen oder an eine Regierung. Wie das mit einer Steuerdaten-CD oder DVD von einem Bankangestellten gemacht würde.
Ich komme gleich mal da so dran. Zunächst einmal, wir hatten ja nicht so viel Zeit auch hier, aber man muss sagen, es stand ja von Anfang an fest, dass wenn man Datenschutz so formulieren will, dass er die Chance hat, ich sage nicht mehr, die Chance hat, effizient zu sein, dann gibt es immer zwei Säulen, die miteinander verbunden sind, die durch die Grundsätze des Datenschutzes. Die eine Säule sind Grundsätze, wie wir sie vorhin gesagt haben, Ausnahme, Zweck und so weiter und so fort. Und die andere Säule ist die Datensicherheit. Das heißt, Informationstechnologie lässt sich auch und gerade durch Informationstechnologie wieder eindämmen und sozusagen in Grenzen bringen. Das können Sie und dürfen Sie dabei nicht vernachlässigen, was damals dazu geführt hat, dass man sagt, ja, wenn ich alles sicherheitsperfekt mache, dann brauche ich keinen Datenschutz. Nein, es gibt so etwas nicht, weil die Sicherheit immer für bestimmte Ziele eingesetzt wird und von dort her gesehen werden muss. Was ich damit sagen will, was Sie gesagt haben, bedeutet, dass auch im Datenschutzbereich eine konstante Auseinandersetzung mit neuen technologischen Möglichkeiten stattfinden muss, die die Abschottung der Daten garantieren. Sonst gibt es keinen. Also insofern bin ich ganz Ihrer Meinung, da sind wir aber weit dahinter geblieben, partiell auch. Das muss man akzeptieren. Zweitens, auch das zu dem, was Sie gesagt haben, weil Sie ein ganz spannendes Problem angesprochen haben. Sie wissen, wie die Juristen sind. Wir haben angefangen, den Datenschutz, und haben gesagt, es geht um den Schutz personenbezogener Daten. Ja? Und dann waren die klugen Leute gleich da und haben gesagt, jetzt definieren Sie mal, was personenbezogene Daten sind. Naja, also dann steht ja ganz klar, dass der Name und die Adresse das sind. Aber was ist mit dem Augenlid? Und deswegen hat der Gesetzgeber damals eine Formulierung gesucht, die gesagt hat, Daten, die auch auf Personen bezogen werden können. Und deswegen ist es bei den biometrischen Daten heute so. Und das ist eines unserer großen Bereiche, neuen Bereiche. Insofern bin ich Ihnen dankbar, dass Sie auch daran erinnert haben. Es ist egal, welche Biodaten Sie aufnehmen. Es ist klar, dass Sie damit sozusagen personenbezogen handeln. Und infolgedessen muss, bevor überhaupt Biodaten erhoben werden, darüber diskutiert werden, was wollen Sie denn damit machen. Und das ist heute bei uns in der Bundesrepublik deshalb so wichtig, weil ich habe Ihnen vorhin mein englisches Beispiel gebracht, alle 40-Jährigen und so weiter und so fort, die untersucht werden. Bei uns wird das nicht so gemacht, sondern wir haben viele kleine Biobanken, die ganz bestimmten Bereich agieren. Einige dieser Biobanken sind kommerziell, andere werden kommerzialisiert. Und deswegen würde ich meinen, auch das, was Datum ist, verändert sich ständig. Und die Biodaten sind das Beispiel dafür, dass wir in eine ganz neue Form von Daten sozusagen eingetreten sind und mit diesen, für diese auch Regeln finden müssen. Was aber, was überleitet, einmal mehr demonstriert, dass wir mit unseren Regeln sonst wo geblieben sind, statt zu versuchen, uns anzupassen, neue Regeln zu entwickeln, mit der Technologie zu gehen und von ihr her sozusagen auch mal das Ganze zu prüfen. Jetzt will ich Folgendes sagen, ich habe Ihnen sehr aufmerksam zugehört und kann sehr gut verstehen, dass Sie das in diesen großen Kontext mit hinein tun wollen. Umgekehrt bin ich aus Erfahrung leider, will ich sagen überzeugt, aber gebrandmarkt, dass es sehr wichtig ist, punktuell auch vorzugehen. Und zwar punktuell, weil wenn Sie punktuell eingreifen, also eine bestimmte Fallkonstellation, die Resonanz sofort eine andere ist. Wenn man das generell macht, dann beginnt die Diskussion über die Entstehung der Welt und dann geht der Datenschutz unter dabei völlig. Und deswegen ist es so, dass wir bei der Europäischen Union, also im Parlament, im Europäischen Parlament und so, immer wieder diese einzelnen Punkte dann auch versuchen aufzufangen. Aber es ist gar keine Frage, dass wenn ich den Datenschutz mal in einen größeren Zusammenhang stelle, ich mich auch über die Struktur der Gesellschaft Gedanken machen muss und die auch sozusagen zu reflektieren haben.
Also sowohl als auch.
Ja, mit dem leben wir.
Dann C und Sie noch und dann schließe ich so langsam. Ja gut, okay, die drei dann noch. Ja?
Ja, wir haben ja eben einen ganz interessanten Beitrag über Gewaltenteilung gehört, aber wir gucken dann in der Regel immer auf die innerstaatliche Gewaltenteilung. Das heißt, wir sind überhaupt fokussiert auf den Staat. In Wirklichkeit haben wir inzwischen so gigantische Unternehmen, dass die schon staatsförmische Strukturen annehmen, sich ihre eigene Sicherheitspolitik machen, ihre eigenen Sicherheitsorgane schaffen und inzwischen wirklich so weit sind, weil sie dem Staat auch technisch überlegen sind, sie liefern ja die Technologie, dass sie eigentlich den Staat abhören können, wo die Gefahr immer noch diskutiert wird, dass der Staat die Wirtschaft zum Beispiel abhört. Nicht? Das hat sich längst umgedreht und der Staat steht schon unter Kontrolle der großen Konzerne. Das muss man meines Erachtens mal offen aussprechen, um zu wissen, dass wir hier eine andere Form von Gewaltenteilung schon aufgehoben haben, nämlich die zwischen privat und öffentlich. Es gibt schon alte Debatten in den 70er Jahren, dass das längst erledigt sei, dass also praktisch diese Grenze zwischen privat und öffentlich schon lange verschwommen sei. Dass heute kriegt das eigentlich erst sein Gewicht, dieses Argument. Und wir müssen uns klar machen, dass zum Beispiel die großen Medien, die uns informieren, natürlich auch über gigantische Massen von Informationen überall her verfügen und damit eigentlich heute umgehen können, wenn man die Bild-Zeitung nochmal nennt, es gibt ja noch andere, oder übers Internet, dass man im Grunde heute überhaupt keine Daten mehr wirklich schützen kann. Da stellt sich dann die Frage, wir haben es ja auch bei WikiLeaks gesehen, da können ja nicht mal mehr große Staaten wie die USA sich schützen. Ja? Das heißt also, die ja auf Schutz geradezu gedrillt sind. Und die Vorwände, die wir in den letzten Jahren massiv erleben, nämlich die Vorwände dafür, Daten überhaupt sammeln zu dürfen, die sind ja auch zum großen Teil vorgeschützt. Also der Terrorismus ist meines Erachtens heute eines der Hauptargumente, um überhaupt noch zu legitimieren, dass man an Daten herankommt und dass man die sammeln darf. Da bin ich mir nicht sicher, ob die Leute, die das machen, die Daten sammeln und dieses Argument ständig erwähnen, ob die selbst dran glauben. Denn die wissen genau, dass es längst um völlig andere Dinge geht. Ähnlich wie wenn Kriege heute ausbrechen, ja, werden Atombomben erfunden oder sonst was, um das zu begründen. Und ich denke, wir haben eine völlig neue, und das hat ja Herr Semitis auch klar gemacht, wir haben durch Internet, durch diese ganzen Geschichten eine völlig neue Situation und müssen, glaube ich, wirklich uns zusammenfinden und neu diskutieren, wie man dagegen überhaupt etwas unternehmen kann.
Ja.
Denn es sind, so wie die Merkel jetzt sagt, über Nacht durch diesen Unfall völlig neue Grundlagen entstanden. Man kann nicht mehr auf den alten Grundlagen debattieren. Ob sie es ehrlich meinen, weiß ich nicht. Aber letztendlich stimmt es, das Argument. Dass nämlich wir nicht mehr auf den alten Sicherheitsgrundlagen debattieren können. Das ist meines Erachtens der Punkt, der mich bewegt. Ja, und die Wirtschaft müsste da sozusagen in den Fokus kommen, ähnlich wie die Staaten, dass man die eben als tatsächlichen Gefahrenherd sehen kann und eben auch unter schärfere Kontrollen bringt. Wenn das nicht gelingt, können wir alles vergessen.
Ich sammle nochmal die drei Wortmeldungen, weil es ist jetzt gleich 1 Uhr, wir müssen irgendwann zum Schluss kommen. Sie waren es und Sie noch, ja?
Okay, ich habe eine Frage. Und zwar, ich habe einen E-Vertrag abgeschlossen und habe gleich beim Schluss in diesem Vertrag also schriftlich festhalten lassen, dass ich also es untersage, dass meine Daten von dieser Gesellschaft weitergegeben werden. Und ja, meine Frage dazu, die waren damit einverstanden, da müssen die sich doch dann auch daran halten.
Hoffen.
Der Nachweis.
Ja, aber wenn ich zum Beispiel, wie die Dame auch schon gesagt hat, Post bekomme von, weiß ich, irgendjemand und ich frage mich ja, woher haben die zum Beispiel meine Adresse? Ich habe nie mit denen irgendwie Kontakt gehabt. Das fragt man sich natürlicherweise, wo kommt das her? Also, wenn ich ich habe es generell immer so gemacht, wenn ich den Vertrag abgeschlossen habe, dass ich das dann da reingeschrieben habe, ja, dass ich untersage, dass meine Daten, also auch, dass die Daten nur von der Gesellschaft dann auch benutzt werden.
Okay.
Und, ja, wie gesagt, müssen die sich dran halten?
Genau.
Ja. Meine kurze Frage, was können Sie uns in Sachen der jetzt bevorstehenden Volkszählung empfehlen, auch für die Organisierung von Widerstand dagegen? Ein kurzer Hinweis, ich habe noch Unterlagen gegen die elektronische Gesundheitskarte, einiges dabei. Eines ist kostenpflichtig, das ist ein Themenheft von IPPNW, für 3,50 Euro können Sie gerne bei mir auch bekommen. Ich gehe auch noch nachher nochmal rum.
Okay.
Gut, dann will ich versuchen, jetzt kurz zu antworten. Das Erste, ich habe war ich fest entschlossen, Sie auch aufmerksam zu machen auf die wachsenden Schwierigkeiten, mit denen wir es zu tun haben. Und eine der besonderen Schwierigkeiten, wenn nicht mit die größte Komplikation, ist, dass sich die Entscheidungsebenen verschieben. Und die Entscheidungsebenen verschieben bedeutet, dass wir immer mehr Entscheidungen haben, die sich im europäischen Bereich abspielen und dass außerdem, wenn Sie es mit großen Unternehmen zu tun haben, nur das Beispiel zu nehmen, Sie natürlich auf einem Weltmaßstab operieren. Es aber ähnliche Vorkehrungen, wie sie die Europäische Union hat, man mag denken, was man will über diese Vorkehrungen, in diesem Kontext nicht gibt, weil sozusagen dort kein Konsens besteht über notwendige Datenschutzregeln von China bis Bolivien, um es mal so zu sagen. Das bedeutet, dass Unternehmen, die global operieren, auch global versuchen sozusagen ihre Strategien, ihre juristischen Strategien so zu formulieren, dass sie günstigere Bedingungen haben. Also Denken Sie mal ein Unternehmen, das global operiert und die Arbeitnehmerdaten, wo sie hingegeben werden und dergleichen mehr. Und das schafft schwierigere Kontrollvoraussetzungen und erinnert daran, dass es auch Grenzen für den Export gibt, aber das genügt nicht. Und ich sage auch, ich glaube nicht, dass internationale Verträge so schnell da etwas bringen werden, weil es alle möglichen Kompromisse dann dafür gibt. Aber dafür sind die Aufsichtsbehörden, die Datenschutzbeauftragten ganz besonders da. Aber das ist heute Globalisierung der Tätigkeit, bedeutet sozusagen auch Globalisierung des Umgangs mit den Daten und da haben wir ganz besondere Schwierigkeiten. Im Übrigen, haben Sie recht mit dem, was Sie gesagt haben, habe ich auch gesagt, sage es noch einmal. Die traditionellen Grenzen, öffentlich und privat, sind weg. Und zwar, sie sind auch schon früher weg gewesen, damals, nur um Ihnen zu zeigen, wie die Zeiten sich verändert haben, als das Bundesverfassungsgericht die Volkszählungsentscheidung sozusagen fällte. Da gab es eine Legion meiner verehrten Kollegen, insbesondere Professoren des öffentlichen Rechts, die daran erinnerten, dass das alles den privaten Bereich vielleicht interessiert, aber im öffentlichen Bereich gelten ganz andere Grundsätze und sie können nicht ihr Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung im öffentlichen Bereich. Das geht nicht. Dieses ist nicht aufrecht zu erhalten, nicht nur, weil es diese sozusagen Verbindung der beiden Bereiche gibt, sondern weil generell die Grundrechte generell zu beachten sind, gleich viel, ob eine Behörde sozusagen sie interveniert oder ein privates Unternehmen. Und nun würde ich jetzt noch sagen zu dem, was Sie gemeint haben. Wissen Sie, die Zeit reicht nicht, aber ich will Ihnen nur ein Beispiel geben. Meldeämter können Daten kommerziell verwerten. Und die Folgedessen, und folgedessen suchen Sie nicht immer bei denen, von denen Sie meinen, sondern die anderen. Nicht wahr, wenn Sie von dem, also viele Unternehmen haben die Daten von den Meldeämtern. Also ich könnte Ihnen noch mehr Beispiele geben.
Von der Post gab es auch.
Oder von der Post, ja. Also es gibt tausend und eine Möglichkeit. Und diese Kommerzialisierung, reicht weit zurück. Die in der allerersten Zeit, also angefangen haben die Hessen, wie wir gesagt haben, aber parallel zu den Hessen arbeiteten schon die Skandinavier dran. Und in Skandinavien war ein anderes Konzept entwickelt worden. Da hat man zwischen den Daten differenziert. Aller Weltsdaten, Ihr Name, Ihre Adresse und noch einiges mehr, frei. Und sensitive Daten, da brauchen wir ein Gesetz. Und Reste dieser Vorstellung sind übrig geblieben, also bei uns, auch bei den Meldeämtern, bei der Post oder was weiß ich, wir haben noch mehr von der Sorte. Und dann muss man sagen, wenn man das nicht will, muss dort eine Grenze gezogen werden. Und diese Grenze hätte dann zur Konsequenz, dass es schwerer würde, wenngleich ich immer sehr vorsichtig bin, auch hier heute, weil es heute tausend und eine Möglichkeiten gibt, die Daten mal auch aus dem Ausland her zu bekommen, wo sie sich mittlerweile schon befinden. Ich war also sehr, sehr viele.
So. Eine demokratische Gesellschaft nimmt bewusst Nichtwissen in Kauf, haben Sie gesagt. Ich bin froh, dass wir heute eine undemokratische Gesellschaft waren, weil wir Wissen in Kauf genommen haben von Ihnen. Und bleiben wir dabei, dass wir beides brauchen, das Nichtwissen über die Daten und das Wissen, was mit den Daten passiert. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag.
Entschuldigung, meine Frage. Kommende Volkszählung.
Ach so, ja, Entschuldigung.
Nein.
Entschuldigung. Vielleicht können Sie das dann uminterpretieren und sagen, wenn ich das Wort höre, verdränge ich es sofort.
Ja.
Aus Erfahrung. Nein, es ist so. Damals, nicht, hat nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, hat man gesagt, es wird sicher Volkszählungen geben. Weiter. Das hat das Gericht auch akzeptiert. Also, statt sozusagen es so zu machen, geht man auf Daten zurück, die man hat. Dagegen haben die Statistiker dann operiert, indem sie gesagt haben, die sind zum Teil überholt oder was weiß ich was alles. Und jetzt ist das System so, dass man zurückgreift auf Datenbestände, das mit einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage tut und die Kombination damit akzeptiert. Und ich muss sagen, ich habe mich nicht gerade wieder, so wie das gemacht worden ist, war es am Rande dessen, was akzeptiert werden kann, nicht wahr? Aber das heißt, dass derjenige, der Nein sagte, sagen muss, wo kriegen wir den Daten, oder er sagt, ich brauche überhaupt keine. Aber das kann man nicht sagen. Das geht nicht, aus vielerlei Gründen. Und deswegen sage ich, die bloße Kombination ist gesetzlich abgesichert. Das haben die Datenschutzbeauftragten auch in einer Entscheidung akzeptiert. Und ich kann nichts dazu fügen jetzt. Ne?
Also mitmachen heißt das.
Sie mit diesem kleinen Buch schenken, das gerade erschienen ist, ein Roman, der heißt Die Freundschaft mit einem Abzocker, der die Internetkriminalität außerhalb des Strafrechtlichen diskutiert, weil nämlich ein Teilnehmer, der Autor, der sich das Pseudonym Andreas Sterntal gegeben hat, hat seine ganzen Auseinandersetzungen mit solchen Internetabzockern, Abo-Fallen protokolliert und hat daraus einen Roman gemacht. Das ist real basiert und auch beängstigt. Ich möchte Ihnen das. Ich habe dazu ein kleines Vorwort geschrieben. Und
ich danke Ihnen. Ich muss dazu sagen, dass ich das angezeigt gesehen habe und gedacht habe, ja, und gesagt, das muss ich mir holen.
Ah, schön. Also, tschüss.